Breitband-Topic.
Virtual Reality ist neben zum Beispiel Snapchat eines der aktuellen Medien-Hype-Themen. Die Geräte, die dazugehörigen Brillen, die bringen uns in dreidimensionale computergenerierte Welten oder aufwendig gefilmte 360-Grad-Filmaufnahmen. Es gibt inzwischen auch, und zwar richtig feste VR-Kinos mit Menschen drin, zum Beispiel in Amsterdam, die diese großen Brillen tragen und für sich dann in die Bild- und auch Gefühlswelten irgendwie eintauchen, also ganz neue Kinoerlebnisse erzeugen können. Und insgesamt gilt, die Hardware wird immer erschwinglicher, immer besser und die Software wird auch immer ausgefeilter.
Ja, und wie mit jeder neuen Medienform sollte man natürlich auch die Chancen und Risiken abwägen. In diesem Fall gibt es ja zum Beispiel Folgendes zu bedenken. Überfordert uns dieses Eintauchen in die virtuelle Welt vielleicht? Können wir noch zwischen echt und virtuell unterscheiden? Und welche Gefahren könnten uns da noch drohen? Unser Kollege Markus Richter, der hat sich genau darüber Gedanken gemacht.
So, can I move this?
Ein Mann entfernt ein Brett aus dem Fußboden, kann dadurch in die darunterliegende Wohnung schauen, steckt seinen Kopf durch das Loch im Fußboden und stößt sich den Kopf. Denn die Szene wurde ihm nur über eine Virtual Reality Brille vorgespielt. Der echte Boden hatte an der Stelle gar kein Loch.
Alright, I'll do that.
Das wirkt natürlich unfreiwillig komisch und wird wohl auch deshalb gerade durchs Netz gereicht, aber es zeigt eben auch eine Gefahr, die schnell zu verstehen ist. Wenn es in der echten Welt Grenzen gibt, die in der virtuellen Brille nicht zu sehen sind, wird der Nutzer damit kollidieren. Es gibt noch andere offensichtliche Probleme, zum Beispiel Übelkeit und Schwindelgefühle. Kimberly Fall, Kognitionswissenschaftlerin, Informatikerin und Game Designerin, weiß auch, wer daran schuld ist.
VR-Übelkeit ist kein Hardware-Problem mehr, es ist ein Entwicklerproblem. Anders gesagt, wenn du als Designer VR machen willst, muss dir klar sein, wenn deinem Publikum schlecht wird, hast du Schuld.
It's your fault. Denn Übelkeit entsteht durch unnatürliche Bewegungen der Kamera oder Verzögerungen. Die Anforderungen an Entwickler sind hier ganz klar. Aktuelle Erkenntnisse beachten und so programmieren, dass der User nicht zu Schaden kommt. Nur natürliche Bewegungen verwenden und zum Beispiel dafür sorgen, dass in der virtuellen Welt Begrenzungen eingeblendet werden, wenn in der echten ein Hindernis auftaucht. Das sind ganz praktische Anforderungen, handwerkliche Ethik quasi, aber es wird komplizierter. Denn Virtual Reality Brillen sind für Nutzer mehr als ein 3D-Monitor. Sie sind ein neues Tor zur Welt im Sinne des Medientheoretikers Marshall McLuhan, glaubt die Journalistin und VR-Expertin Linda Rath-Wiggins.
Denn es ist eine Erweiterung unseres Auges. Es wird ein Auge vorgeschaltet und es wird uns ein neuer Körper vorgeschaltet. Und in dem Sinne ist das, denke ich mal, die Perfektion seiner Theorien in dem Sinn.
Durch die hohe Immersion reagieren Nutzer anders, stärker, emotionaler auf das, was sie in den virtuellen Welten erleben, mit nachweisbaren, echten Konsequenzen.
Those people with the clipboards that Die Leute, die mit den Klemmbrettern in großen Städten auf der Straße stehen und um Spenden für UNICEF bitten, die gibt es in Deutschland ja bestimmt auch. Wir haben ihnen Virtual Reality Headsets gegeben. Passanten, die damit Clouds over Sidra ansahen, haben doppelt so viel gespendet.
Clouds over Sidra ist eine Dokumentation aus einem riesigen syrischen Flüchtlingslager, in 360 Grad gefilmt und als virtuelle Realität erlebbar. Das so gezeigte Elend wirkt so hautnah, dass sich die Zuschauer nicht mehr entziehen können. Auf diesen Effekt zielt auch Use of Force ab. Die Geschichte? Ein Einwanderer wird in den USA von der Polizei zu Tode geprügelt. Das ist wirklich passiert und wurde in Virtual Reality dargestellt. Die Grafik ist künstlich, das Audio echt. BuzzFeed hat die Macher eingeladen und Freiwillige mit Use of Force konfrontiert, ohne ihnen vorher zu sagen, was hinter der VR-Brille passieren wird.
Ich fühle mich jetzt irgendwie hilflos und isoliert.
Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und das ist schon sehr effektiv.
Die erste ethische Frage ist hier, darf man Menschen unvorbereitet in so eine Situation werfen? Und zweitens, was bedeutet es für den Journalismus, wenn er so direkt auf die Emotionen seiner Konsumenten zugreifen kann?
Im journalistischen Bereich ist da natürlich auch die Gefahr, dass die Empathie vielleicht eine zu große Rolle spielt. Da müssen, glaube ich, noch ganz viele neue Sachen ausprobiert werden, um zu schauen, wie weit darf man da als Journalist überhaupt gehen?
Glaubt Linda Rath-Wiggins. Man könnte bei diesen beiden Beispielen zwar sagen, es dient doch einer guten Sache, aber das Missbrauchspotenzial ist groß, vor allem wenn man bedenkt, dass solche Szenen auch gefälscht werden können. Ist die Begeisterung für Virtual Reality zu groß, die Macher zu unvorsichtig? Und was ist zum Beispiel mit dem Schutz der Privatsphäre? Wer kann und darf die zusätzlichen Daten verarbeiten, die bei Virtual Reality-Nutzung anfallen? Es wird Zeit, über einen ethischen Rahmen zu diskutieren für das Leben mit und in der virtuellen Realität.
Markus Richter, über Virtual Reality und über genau diesen gerade erwähnten ethischen Rahmen wollen wir sprechen, und zwar mit Dr. Michael Mederi. Der ist Philosoph an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz.
Und wir bewegen uns heute hier in virtuellen Realitäten und wollen rausfinden, wie wir eigentlich umgehen können mit den Entwicklungen in diesem Bereich. Wo also wartet Mehrwert auf uns? Wo sollten wir vorsichtig sein? Das klingt natürlich ein bisschen tantig, ist auch so, aber in Zeiten von Überwachungssorgen und auch Fragen zur Privatsphäre ist es natürlich nicht ganz so doof zu fragen, was neue Technik eigentlich wirklich alles kann.
Ganz genau, ja, finde ich auch. Wer sich lange mit Virtual Reality auseinandergesetzt hat, ist Michael Mederi. Der ist Philosoph und forscht an der Uni in Mainz und hat sich mit einem Kollegen Gedanken gemacht, um einen Ethical Code für virtuelle Realitäten und auch die dazugehörige Technik natürlich. Wir haben ihn zunächst gefragt, mit Virtual Reality bekommen wir ja das Gefühl einer Art Verkörperung, also eine neue Art der Körperlichkeit. Das heißt, wir bewohnen und kontrollieren einen Körper, der aber gar nicht unser ist. Was für Auswirkungen hat das eigentlich?
The fact that we can have illusions of embodiment in VR is one of the main areas of interest for us.
Die Tatsache, dass wir die Illusion der Verkörperung in der virtuellen Realität haben können, ist eines unserer Hauptinteressen. Es gibt Belege aus verschiedenen Studien, die besagen, dass wir Eigenschaften des Körpers, den wir virtuell besitzen und kontrollieren, in der Realität übernehmen. Menschen, die einen Superhelden-Avatar haben, verhalten sich, nachdem sie die virtuelle Umgebung verlassen haben, altruistischer. Es gibt also erste Belege dafür, dass wir Eigenschaften der Figuren übernehmen, die wir virtuell verkörpern, auch nachdem wir die virtuelle Umgebung verlassen haben. Die Tatsache, dass wir diese Illusion der Verkörperung so leicht bekommen können, zeigt, dass die Technologie unsere Beziehung zu unserem eigenen Körper dazu, wie wir uns normalerweise verhalten, beeinflussen kann. Es gibt aber auch die Sorge, dass wir nach einer langen Zeit des Eintauchens in die virtuelle Identität beginnen könnten, uns mehr mit dem Verhalten unseres Avatars zu identifizieren, als mit unserem eigentlichen Natürlichen.
Start to identify more with the sense of agency with our avatar and less with our own natural sense of agency.
Hat das zur Folge, was Sie beschreiben, dass wir uns anders fühlen und auch anders bewegen, wenn wir wieder in die Realität zurückkommen? Sie haben schon gesagt, es bleibt noch ein bisschen da, genau dieses Gefühl, dass wir dann zum Beispiel in einem besonders großen Avatar unser Eigen auf einmal nennen oder weil wir uns als Superhelden fühlen. Was hat das dann für langfristige Auswirkungen?
So far what we know is that short periods of immersion create effects that last a short period of time.
Bis jetzt wissen wir, dass eine kurze Verweildauer in der virtuellen Welt auch hinterher nur kurz anhaltende Effekte hat. Jetzt, wo die Technologie frei im Handel erhältlich ist, brauchen wir aber Studien zu den Langzeitaufenthalten in der virtuellen Welt. Was passiert, wenn wir statt 5 bis 10 Minuten 5 oder 10 Stunden mit unserem Avatar unterwegs sind? Werden die Folgen dann über Tage anhalten? Oder wenn jemand wiederholt zu seinem Avatar zurückkehrt, 5 oder 10 Stunden jeden oder jeden zweiten Tag, wird das zu lang anhaltenden Verhaltensänderungen führen? Wir wissen das jetzt noch nicht. Aber wir wissen, dass die ersten Studien gezeigt haben, dass es Effekte gibt. Bis jetzt wissen wir nur, dass diese bei kurzer Zeit in der virtuellen Welt eine kurze Zeit in der realen Welt andauern. Jetzt gilt es herauszufinden, ob bei langer Verweildauer auch hinterher längere Effekte zu spüren sind, weil das für die User riskant sein könnte. Auf jeden Fall sollten sich User dieser Möglichkeiten bewusst sein.
Ich denke, das könnte riskant für User sein. Ich denke, User müssen sich dieser Möglichkeit bewusst sein.
Was ist denn da konkret der Unterschied in der Situation, zum Beispiel, wenn man ein Buch liest oder einen Film schaut? Weil das kann ja auch sehr reale Erlebnisse hervorrufen, zumindest in der Vorstellung.
Right, yeah, virtual reality is just one more technology along the lines of other technologies that can provide what we might call types of immersion.
Ja, die virtuelle Realität ist nur eine weitere Technologie in einer Reihe anderer Technologien, die verschiedene Varianten des Eintauchens ermöglichen. Aber das Eintauchen in die virtuelle Realität ist wirkungsvoller, weil es einem das Gefühl gibt, an einem anderen Ort zu sein, als an dem man sich gerade befindet, und vielleicht noch wichtiger, das Gefühl, einen Körper zu besitzen und zu kontrollieren, der nicht der eigene ist. Natürlich können wir starke emotionale Reaktionen zu Büchern oder Filmen verspüren, aber diese Technologien erlauben uns nicht, einen anderen Körper zu besitzen und zu kontrollieren. Wir können uns zwar vorstellen, vorstellen, wie es wäre, in der Haut einer Roman- oder Filmfigur zu stecken, aber das Gefühl, tatsächlich in ihrem Körper zu stecken, wird dabei immer fehlen. Was neurologisch und psychologisch interessant ist und was die ersten Versuche andeuten, ist, dass dieser Prozess des Einnehmens eines anderen Körpers, diese Illusion der Verkörperung, den Geist oder das Hirn zu überrumpeln scheint, stärker als andere Technologien das vermögen. Wenn man seinen Arm bewegt und der Avatar in der virtuellen Welt das genauso macht, trickst das den Geist auf eine Art und Weise aus, die es so in anderen Technologien nicht gibt.
That seems to provide to trick the mind in a way that we just don't get with other technologies.
Kann es den Geist oder die Seele auch insofern austricksen, dass es uns zu besseren Menschen macht, wenn man diese Experimente nochmal weiterdenkt und sich vorstellt, dass es Situationen gäbe, in denen uns die Virtual Reality vielleicht empathischer macht, dass es uns in andere Menschen besser hineinversetzen lässt, weil wir eben für kurze oder längere Zeit in einer solchen Situation sind?
Yes, definitely. Yeah, the article that we've written is in part the result of a 5-year project.
Ja, auf jeden Fall. Der Artikel, den wir geschrieben haben, ist teilweise das Ergebnis eines 5-jährigen von der EU-Kommission geförderten Projekts. Eins der Experimente, die von diesem Projekt unterstützt wurden, ging genau darum, was Sie gerade angesprochen haben. Eine Gruppe der Studie bekam Avatare mit dunklerer Hautfarbe als der eigenen und machte vor und nach der Avatar-Erfahrung einen Test zu unterschwelligen rassistischen Tendenzen. Die Ergebnisse legten nahe, dass die Erfahrung mit dem dunkelhäutigen Avatar ihre rassistischen Tendenzen sinken ließ. Das ist ein Beispiel für einen unbewussten Effekt für unbewusste Assoziationen, die diese Tests untersuchen können. Ein anderes Beispiel wäre die Steigerung der Empathie von Eltern. Ein Experiment versetzte Eltern in den Körper eines Kindes, das dann allerdings von seinen virtuellen Eltern heftig zurechtgewiesen wurde. So machten die echten Eltern die Erfahrung, wie es sich anfühlt, in der Rolle des Kindes zu stecken, wenn es ausgeschimpft wird. Es kann also auf jeden Fall zur Steigerung der Empathie verwendet werden. Manchmal wird die virtuelle Realität in Texten auch als Empathiemaschine bezeichnet, was natürlich schön ist und eine vielversprechende Anwendung der virtuellen Realität. Auf der anderen Seite können wir uns genauso vorstellen, wie die virtuelle Welt die Empathie reduziert.
On the flip side, of course, we can imagine using it to reduce empathy.
Genau diese zweite Seite der Medaille, die interessiert uns natürlich auch. Also was sind die Risiken zum Beispiel im Kontext der Manipulierbarkeit? Also das ist ja tatsächlich auf der gleichen Ebene. Wenn man die Empathie steigern kann, haben Sie gerade schon gesagt, kann man die natürlich auch wieder reduzieren. Und diese komplett virtuell gestaltete Welt ermöglicht natürlich auch eine sehr große Manipulation.
One strong result from social psychology is that we can be very much influenced by our environment.
Ein deutliches Ergebnis sozialpsychologischer Studien ist, dass wir sehr stark von unserer Umgebung beeinflusst werden können. In der virtuellen Welt wird die gesamte Umgebung von demjenigen festgelegt, der sie zur Verfügung stellt. Das kann ein Unternehmen sein, eine Regierung, jemand mit politischen Interessen, eine religiöse Institution. Man kann sich alle möglichen Institutionen vorstellen, die virtuelle Welten bieten, mit dem Ziel, das Verhalten der Menschen zu manipulieren. Ein Beispiel, das auf der Hand liegt, wäre Werbung. Man kann sich vorstellen, dass der Provider einer virtuellen Welt die Bewegung und Reaktion einer Figur überwacht und dann genau weiß, wann er für die maximale Wirksamkeit Werbung oder irgendeine andere visuelle Stimulanz zwischenschalten kann, sodass die jeweilige Person nach Verlassen der virtuellen Welt eher ein bestimmtes Verhalten zeigt.
Glauben Sie, dass wir mehr öffentliche Aufmerksamkeit in Sachen Virtual Reality brauchen? Also Sie analysieren all das sehr genau. Ihre Empfehlung ist mehr Forschung in diesem Bereich. Könnte das am Ende auch heißen, wir brauchen eine Art eines ethischen Codes, also bestimmter festgeschriebener Regelungen für die Weiterentwicklung in Sachen Virtual Reality?
Yes, that's what we tried to develop in the initial article. So we tried to.
Das versuchen wir im ersten Artikel zu entwickeln. Wir versuchen eine Debatte über einen Ethikcode für die virtuelle Realität in Gang zu bringen. Aber das ist nur der Anfang. Wir untersuchen mögliche Risiken und versuchen, konkrete Empfehlungen auszusprechen. Wir laden Forscher und Leute aus Virtual Reality Unternehmen ein, das mit uns zu diskutieren und herauszufinden, was die jeweiligen Risiken sein könnten, um mögliche Schäden für die Menschen zu vermeiden. Wir fordern zum Beispiel konkrete Forschung zufolge von Langzeitvertiefung in virtuelle Welten. Außerdem wollen wir das öffentliche Bewusstsein dafür stärken, dass man eben noch nicht weiß, welche Langzeitfolgen es gibt, dass das Abtauchen in virtuelle Realitäten unser Verhalten bis ins reale Leben hinein verändern kann. Bereits bestehende Forschungsergebnisse wollen wir öffentlich machen.
Making public these concerns or these results from the scientific experiments.
Haben Sie schon vielleicht ein paar konkrete Beispiele dafür, wie so ein ethischer Code konkret aussehen könnte? Also vielleicht so ein paar wichtige Punkte, die man unbedingt berücksichtigen müsste?
We have a table where we try to summarize what we take to be.
Wir haben eine Liste, auf der wir die wichtigsten Empfehlungen sammeln. Das menschliche Verhalten im Umgang mit anderen interessiert uns. Was passiert, wenn es durch virtuelle Realitäten verändert wird? Führt das zu verstärkter sozialer Interaktion oder verlieren wir sogar etwas? Hat es eine Bedeutung, direkt analog mit jemandem zusammenzutreffen? Diese Bedenken sind besonders relevant, wenn es darum geht, virtuelle Besuche bei kranken oder ans Bett gefesselten Freunden oder Familienmitgliedern abzustatten, anstatt sie persönlich zu besuchen. Da gibt es die Sorge, dass diese virtuellen Besuche nicht so wertvoll sind, wie die realen und den kranken Leuten weniger bedeuten können. Wir haben ebenfalls Bedenken, was den Datenschutz oder die Privatsphäre betrifft. In der virtuellen Realität ist es möglich, komplette Körperbewegungsabläufe zu überwachen. Bewegung der Augen, Gesichtsausdrücke, Körperbewegung, all das führt zu einem ganz neuen Niveau von Daten, die gesammelt werden können. Man kann genau einfangen, wie sich jemand bewegt, wie wir auf verschiedene Dinge reagieren. Das eröffnet meines Erachtens eine neue Stufe möglichen Eindringens in die Privatsphäre.
That opens up, I think, another level of a risk for invasion of privacy.
Sagt Michael Mederi, er ist Philosoph an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz und gesprochen haben wir mit ihm über einen ethischen Code für Virtual Reality.